Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Utz Dräger.
Willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Bleiben Sie doch einfach. Machen Sie sich bequem. Wir hören hier gemeinsam rein ins Leben. Zum Beispiel in das von einer jungen Westberlinerin, die sich in den 80er Jahren in einen Ostdeutschen verliebt hat. Es ist die Geschichte einer riskanten, vielleicht einer unmöglichen Liebe.
Wir haben immer verzweifelt versucht, einen Diplomaten kennenzulernen. Das wäre natürlich das Idealste gewesen. Aber nein, ansonsten hätten wir nicht gewusst. Also über Ungarn und so raus oder überhaupt über die Grenze flüchten und so, das kam nicht in Frage.
Die Geschichte einer unmöglichen Liebe, was aus ihr wurde und welcher Preis für sie bezahlt wurde, später hier. Genauso werden wir auch herauszufinden versuchen, wie wir unsere Urlaubsgefühle erwecken können. Es geht um gewagte Sprünge in fremde Welten. Ich möchte eigentlich zusammenfassen, es dreht sich heute viel um solche oder solche Abenteuer. Meine Lieblingsgästin heute, die hat einen Hang zum Abenteuer, glaube ich. Hallo Lydia.
Hallo.
Du bist aus Köln zugeschaltet. Wir sind hier in Berlin. Wie darf man sich deine Situation vorstellen? Ich weiß, du hast ein gutes Mikro, gute Kopfhörer und du hast dir offensichtlich so eine Art Nest gebaut, habe ich gehört.
Ja, also ich habe mir so eine kleine Favela-Sprecherkabine hier zusammengebaut, weil ich bin in einer neuen Wohnung. Ich habe noch überhaupt keine Möbel, von daher muss ich mit Pappkartons arbeiten. Aber es funktioniert, glaube ich, ganz gut. Es hängt bloß alles an einer einzigen Teleskopstange. Wenn die runterkracht jetzt im Laufe der Sendung, dann hört man vielleicht nur so ein Rumpeln und dann musst du ein bisschen eine Brücke bilden, bis ich wieder alles aufgebaut habe.
Okay, ich verstehe. Ich werde dann einfach mich um Kopf und Kragen reden. Man hat gerade schon gemerkt in deiner Anspielung, du hast einen Brasilien-Connection, zu der kommen wir heute auch noch ausführlicher. Du heißt komplett Lydia Möcklinghoff, du bist Biologin, genauer Tropenökologin, du bist Buchautorin, Podcasterin, machst Science Slam, aktuell arbeitest du auch für die Sendung mit der Maus und das alles fassen deine Freunde zusammen mit dem Wort Zirkuspferd.
Ja.
Zirkuspferd wegen der Vielseitigkeit, oder?
Richtig, genau. Das kleine Zirkuspferd. Macht wieder was Neues, dann lachen sie immer.
Du bist auf jeden Fall jemand, eine Person, mit der man gerne unterwegs ist, die gerne auch einfach mal so und ohne viel zu überlegen in Kneipen geht. Ich erinnere mich da, also man muss sagen, vielleicht auch egal, was für Kneipen. Ich erinnere mich da an mehrere Läden in
besonders
Hamburg, in die
gerne.
Du mich reingeschleift hast. Und das sind dann immer so Sprünge in andere Welten.
Genau.
Das ist eine Leidenschaft, der du immer frönst oder war ich da einfach nur Zeuge von einer seltenen Begebenheit?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich gehe tatsächlich gerne in Kaschemmen, weil eben, da liegen kleine Abenteuer und fremde Welten im Prinzip direkt vor unserer Tür. Und das ist total horizonterweiternd und ich habe das tatsächlich sogar in eine Abendveranstaltung gegossen, in der wir dann mit einer größeren Gruppe auswürfeln, wo wir lang gehen. Und wir müssen in jede Kneipe auf dem Weg gehen, in der noch nie jemand drin war.
Aha, also man würfelt die Richtung und dann,
richtig.
Und dann, was als nächstes sozusagen da auftaucht.
Genau, was als nächstes auftaucht, da muss man rein. Und da wird jeweils dann ein Getränk getrunken. Allerdings hat auch jeder eine Veto-Karte, die er einmal pro Abend werfen darf, gegen Richtungen, Kneipen und andere Regeln, die wir haben. Das heißt auch dafür, noch ein Getränk zu trinken, wenn es besonders schön ist.
Und in dieser Situation, in der wir zusammen waren, erinnere ich mich speziell an eine Kneipe, da sind wir dann sehr schnell mit der Besitzerin in Kontakt gekommen und die erzählte uns die Geschichte. Und da waren wir auf einmal ganz tief in ihrem Leben drin, ihres verstorbenen Partners. Und da hing ein Bild von dem an der Wand. Ein großes Foto und Erinnerungen wurden eigentlich vor allem mit dir geteilt, muss man sagen. Also sie hat das so ein bisschen auf dich abgesehen, ne?
Ja, ich habe sie ja auch angesprochen, weil um diese Art Schrein, wo dieses Bild von ihrem Ex-Partner hing, hingen ja so Pokémon-Abbildungen außenrum. Und ich muss zugeben, das war mal eine Zeit lang mein Guilty Pleasure. Und deswegen bin ich darauf aufmerksam geworden, also so Pokémon Go-Gedöns, und habe sie darauf angesprochen, woraufhin sie uns dann die komplette Geschichte erzählte. Und das war dann ja tatsächlich auch so ein bisschen, also das war total traurig. Und sie erzählte dann aber auch, dass sie den Pokémon Go Account ihres Partners immer noch weiter betreibt und auch
Gedenken,
nicht so.
Ja.
In Gedenken, richtig. Und auch nicht so, dass sie nur die guten Pokémons dann zu sich rüberschickt, sondern dass es auch ein guter Account ist. Und während sie das erzählte, nahm ja auch dieser eine Typ, der am Tresen saß, das Bild dann ab und guckte sich das dann noch so ganz ergriffen an.
Das war für mich echt ein intensives Erlebnis, muss ich sagen. Hast du irgendwann mal ein Initialkneipenerlebnis gehabt, das dich sozusagen auf den Weg geschickt hat, das immer wieder und wieder zu probieren?
Nee, also ich vermute, dass mein Initialkneipenerlebnis sehr früh stattfand. Früher war ja Parenting noch ein bisschen was anderes und tatsächlich so, also meine Verwandtschaft kommt aus Ostwestfalen. Da wird natürlich viel in Kneipen auch verbracht, auf eine gute Art und Weise. Also ich meine jetzt nicht, dass die da alle irgendwie sich die Nächte um die Ohren schlagen, aber da gehören Kneipen natürlich auch zum Sozialleben dazu, so wie das hier in Köln auch so ein ausgelagertes Wohnzimmer ist. Und da habe ich als Kind auch schon Zeit verbracht und habe das schon immer gerne gemocht, da die verschiedensten Menschen kennenzulernen. Das schätze ich eben, dieses Unvorhersehbare, das finde ich großartig.
Also das Stichwort Abenteuer. Und im Abenteuer bleiben wir hier auch weiter auf der Spur. Liebe Lydia, vielen Dank bis hierhin. Ich will noch mehr von deinen Abenteuern heute erfahren. Gleich, sage ich jetzt schon, bewegen wir uns mal in die Tropen, würde ich mal vorschlagen.
Gerne.
Schön, dass du zu Gast bist heute hier bei Plus Eins.
Ich heiße Nils und wohne in Tübingen. Also ich bin vor einigen Wochen hergezogen, um an der Universität zu arbeiten. Und das Einleben ist jetzt natürlich etwas ins Stocken geraten.
Haare, Babyhaare. Glatze, Kinderhaare, Kopf, Schädel,
unsere Tochter.
Zum Glück habe ich viele gute Freunde in vielen anderen Städten. Und für diesen Freundeskreis organisiere ich heute eine Charade, die wir in einer Videokonferenz online spielen werden. Mein Vorschlag wäre jetzt, wir machen Filmtitel, Buchtitel, Musiktitel und werden die dann pantomimisch darstellen. Wir treffen uns heute zum dritten Mal. Wir haben uns schon vor einigen Tagen getroffen, um Bingo zu spielen. Wir haben ein Pub-Quiz gespielt und heute ist jetzt die Charade dran.
Ronja Räuber oder Räuber Ronja Tochter, Tochter Räuber.
Ja, das war das Tochter.
Tochter. Mhm. Nicht? Mhm. Nicht ohne meine Tochter.
Ja.
Jo.
Lydia Möcklinghoff. Du bist immer noch da, hoffentlich nicht zusammengebrochen
hallo.
Bei dir in der Kabine.
nee, es hält noch alles.
Ich hatte schon erwähnt, du bist Tropenökologin und da du offensichtlich eine Frau der Tat bist, hast du zack Biologie studiert und dann gab es eine andere Begebenheit in deinem Leben, die hat dich direkt in die Arme vom Ameisenbär geführt. Was war jetzt da wieder los?
Das war tatsächlich ein ziemlicher Unfall. Also ich wusste, ich möchte gerne Tropenökologie und Verhaltensbiologie studieren. Und dann habe ich Grundstudium in Gießen gemacht, Biologie. Und dann kann man sich spezialisieren. Das, was ich wollte, eben Tropenökologie, gab es nur in Würzburg zu studieren. Also bin ich nach Würzburg gegangen, alle Kurse überfüllt, nirgends reingekommen. Super langweilig, die Stadt war nicht so ganz meins. Man lernt ja auch keinen kennen, wenn man in keinem Kurs ist. Und dann sah ich am schwarzen Brett in der Uni einen Aushang. Wer kann sofort nach Brasilien für ein Praktikum? Irgendwas mit Ameisenbären und dazu so ein Foto, wie so ein Ameisenbär da lang gestapft kommt mit hoch erhobener Bananenschnauze. Und ich wurde ganz aufgeregt und wusste, da muss ich mich bewerben.
Aktuell betreibst du eine Langzeitstudie für das Zoologische Forschungsmuseum König in Bonn. Du hast aber schon mehrere Studien hinter dir und du verbringst immer mehrere Monate im Jahr in Brasilien und forschst da so mit Kamerafallen. Also dieser Ameisenbär kriegt einfach wahnsinnig viel Aufmerksamkeit von dir und du bist auch eine der wenigen wirklich etablierten Expertinnen. Einfach nur mal so, weil wir alle nicht so du per du sind mit dem Ameisenbär. Was ist das für ein Typ?
Der Ameisenbär. Ja, ich bin echt damals kleben geblieben. Also zum ersten Mal nach Brasilien bin ich 2005. Und habe dann auch tatsächlich meinen ersten Ameisenbären in der brasilianischen Savanne gesehen. Und das war direkt eine Mutter mit Baby. Und anhand derer kann ich sehr gut erklären, was der Ameisenbär für ein Typ ist. Mütter mit Babys tragen ihre Kleinen bis zu 9 Monate auf dem Rücken mit sich rum. Das ist mega niedlich. Und ich stand genau vor diesem Ameisenbären und er hat mich überhaupt nicht bemerkt. Ameisenbären sind nämlich, die sind immer sehr im Flow. Sie haben kein sehr großes Gehirn. Das ist tatsächlich so. Also die haben ja diese Bananenschnauze, halt wirklich diesen langgezogenen Kopf. Da ist dann nicht so irre viel Schädel, um ein Gehirn aufzubewahren.
Da passiert nicht so viel, möchtest du gerade sehr höflich sagen.
Ja, also im Rahmen seiner Möglichkeiten passiert da schon was. Also er ist sehr gut darin, sich selektiv auf Sachen zu konzentrieren. Das heißt, wenn der Ameisenbär frisst, dann bekommt er die Forscherin neben sich eben nicht mit, was natürlich super praktisch für die Forscherin ist, die ja den Ameisenbären beobachten will. Und das ist eigentlich so, also die sind eigentlich scheu, bekommen es aber gar nicht hin. Also wenn sie dann doch mal was mitbekommen, dann bricht große Panik aus. Und das beschreibt den Charakter des Ameisenbären eigentlich ganz gut.
Und du stapfst dann da durch Sumpfgebiet oft, also aktuell bist du viel im sogenannten Pantanal, das ist im Herzen von Südamerika in Brasilien. Du lebst da auf einer Ranch mit, wie ich hörte, vielen Cowboys. Ist das wirklich, wie man sich jetzt vorstellt, Cowboys?
Oh ja. Ja, also es ist wirklich verrückt, weil der 70er Jahre Standard-Western-Cowboy, den gibt es noch und den gibt es aber möglicherweise auch in den USA, das weiß ich nicht, aber vor allem in Brasilien. Da gibt es eine jahrhundertealte Cowboy-Tradition, eben gerade in dieser Landschaft des Pantanal, und die reiten morgens um 6 Uhr mit ihrem Lasso in den Sonnenaufgang und das ist wirklich nicht übertrieben.
Und du bist da mittendrin und überlebst, sage ich schon.
Ich überlebe, bisher ja.
Ja, ich musste gerade an dieses Abenteuer, was du mir geschildert hast, wo du, ich glaube, nachts im rosa Nachthemd blutrünstigen Raubkatzen hinterher bist. Wie war das?
Also das Pantanal ist eben so ein Sumpfgebiet, in dem seit Jahrhunderten Rinderzucht betrieben wird. Das hört sich dann so an, eine Farm. Das hört sich an wie ein Bauernhof hier in Deutschland, ist es aber nicht. Also 110 Quadratkilometer groß, Riesenranch. Darauf stehen 2000 Rinder und ansonsten ist das Wildnis. Und man lebt dort wirklich wie auf so einer Menscheninsel im Land der Tiere, hat es mein Freund von mir genannt. Und das beschreibt es sehr exakt. Und man ist im Prinzip auch zu Gast in der Natur. Die Tiere hampeln einem rund ums Haus rum. Morgens braucht man sich keinen Wecker stellen, weil dann fliegen die Aras übers Dach und sind sehr laut. Und nachts, ja, da hatte ich eben jetzt letztes Jahr die Situation, ich eigentlich gerade schon am Einschlafen, auf einmal höre ich marktdurchdringendes Geschrei unten am See vor meinem Haus von einem Capivara, also von so einem Wasserschwein, größten Nagetiere der Welt, die laufen da natürlich auch überall rum. Und es klang sehr verzweifelt, sodass ich dann im Nachthemd, im kleinen rosa Batik-Nachthemd rausgerannt bin. Und tatsächlich hat ein Puma direkt vor meinem Haus ein Wasserschwein geschlagen. Und Pumas töten ihre Beute, indem sie die Beute im Prinzip im eigenen Blut ersticken. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen blutrünstig, aber die beißen in die Schnauze und halten dann zu, bis die Beute tot ist. Und das geschah vor meinem Haus. Ich hatte noch Zeit zurückzurennen, meine Kamera zu holen. Und dann habe ich den Puma bestimmt eine Dreiviertelstunde, dann ging die Batterie meiner Taschenlampe leer, beobachtet, sodass ich am Ende ziemlich im Dunkeln stand, vor diesem Puma, der blutverschmiert seine Beute fraß. Und ich versuchte dann zurück ins Haus zu gehen, merkte aber, dass ich so in den Matsch eingesunken war mit meinen Stiefeln, dass ich gar nicht mehr rauskam. Und ich versuchte dann den Stiefel so rauszuziehen und es hat dann so ein quietschendes Geräusch gemacht.
Der Puma.
Dann sah ich nur noch im Restlicht meiner Taschenlampe, wie der Puma aufguckte und mich so ganz konzentriert und interessiert auch anguckte. Und ich habe mir im Kopf schon gedacht, okay, wenn er anfängt, sich auf mich zuzubewegen, dann ziehe ich die Füße aus den Boots und lasse die Boots im Matsch stecken. Ich habe sie dann aber doch rausgearbeitet bekommen und habe mich dann rückwärts und ganz langsam Richtung Haus zurückbewegt. Puh, und das sind so, da geht der Puls auch mal hoch tatsächlich.
Dann schon ein bisschen.
Doch, doch. Also das geht ja an die Urinstinkte, ne? Also dann, das ist auch, wenn nachts der Jaguar hinterm Haus ruft, das kommt auch vor, und man hört das, dann gehen einem alle Haare hoch. Weil da ist man tatsächlich, also das sind wirklich noch Urinstinkte, die ganz tief sitzen. Im Pantanal lernt man schon auch in bestimmten Situationen ab und an kennen, was Todesangst bedeutet. Was auch gar nicht schlecht ist, weil das natürlich andere Ängste relativiert und was, glaube ich, auch sehr viel entspannter macht in gewisser Hinsicht.
Plus eins. Die Antwort.
Lydia, ich hatte dir erzählt, jede Woche in Plus 1 stellen wir uns eine Frage, die unter Nägeln brennt und ja, die besprechen wir dann mit ausgewiesenen Experten. Und diesen Experten würde ich jetzt also gerne mal in unserer Runde hier begrüßen. Er hat neben vielen anderen Fernsehfilmen, Serien und Büchern auch Stromberg und Frau Jordan stellt gleich erfunden. Es ist der Drehbuchautor und Produzent Ralf Husmann. Hallo Herr Husmann.
Guten Tag.
Sie sind eingefleischter Homeoffice-Arbeiter. Daher sagen wir jetzt mal so, Sie sind automatisch auch Experte für die Frage, die sich sicher Millionen von Menschen derzeit stellen, nämlich, wenn es mit dem Urlaub in diesem Jahr weiterhin so düster aussieht, wie es gerade aussieht, wie schaffen wir es denn trotzdem in Corona-Zeiten mutmaßlich in den eigenen vier Wänden Urlaubsgefühle zu entfesseln?
Vielleicht erinnern wir uns alle nochmal an die Zeit, als wir noch in den Urlaub fahren durften. Da hatten ja viele das Bedürfnis, im Urlaub wollen sie es aber dann doch so haben wie zu Hause. Wir erinnern uns alle, also meine Eltern zum Beispiel sind noch nach Italien gefahren und haben noch löslichen Kaffee mitgenommen, weil man nicht so richtig wusste, ob die Italiener auch Kaffee hinkriegen und so. Und diese Haltung hat sich ja eigentlich nicht so großartig verändert. Also die meisten wollen ja wegfahren, um es dann so zu haben wie zu Hause. Und vielleicht spart man sich in diesem Jahr einfach diesen Umweg übers Wegfahren und bleibt einfach zu Hause und denkt, ja, stimmt, hier habe ich alles so, wie ich es immer haben wollte. Und das hilft ja vielleicht schon mal, wenn man sich das klar macht, dass die meisten Deutschen im Ausland ja immer noch mal dahin gehen, wo man sagt, hier gibt es doch Schnitzel, hier gibt es noch den Kaffee, hier ist noch alles so, wie ich es zu Hause auch kenne. Denn so richtig weg wollen die meisten ja gar nicht, sondern die meisten wollen ja nur, dass das Wetter besser ist. Und das Wetter ist ja dank Klimawandel jetzt in Deutschland auch spitze.
Also das heißt, es gibt überhaupt gar keinen Grund mehr, die eigenen vier Wände zu verlassen, denn wenn man es runterbricht.
Ja, ich finde das, also man kann sich natürlich so immer noch mal behelfen und man kann ja auch zum Beispiel das, was Deutsche ja auch gerne im Ausland und im Urlaub machen, mit der Videokamera oder dem Handy losgehen und die Mängel im Hotel dokumentieren. Das kann man ja auch zu Hause mal machen, dass man einfach nochmal sagt, so jetzt geht man mal mit dem Handy durch die eigene Wohnung und sagt, ah stimmt, hier schimmelt's, hier gammelt's, hier sieht's auch nicht mehr so gut aus. Bei wem kann ich mich eigentlich beschweren? Ah ja, bei mir. Und das ist ja vielleicht auch ein großer Bestandteil des Urlaubs, weil immer wenn ich darüber lese, dann stolpere ich über diese Menschen, die halt ihr Geld zurück wollen, weil sie irgendwie im Urlaub das Gefühl hatten, es sind auch noch andere Menschen unterwegs, es liegen noch Menschen am Swimmingpool und so weiter. Also diese Beschwerdementalität kann man, glaube ich, zu Hause auch ganz prima ausleben.
Also der Vorteil ist, man kriegt, was man zu Hause eh schon hat und es gibt keine anderen Menschen, über die man sich aufregen muss. Man tüftelt so ein bisschen an den eigenen Schwächen rum. Und wie ist es mit dem sogenannten Tapetenwechsel? Der fällt ja dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes vollkommen flach. Man muss ja auch den Kopf mal freikriegen.
Naja, also ich streiche in meiner Wohnung gerade eine neue Farbe, hat man auch einen Tapetenwechsel.
So, da ist es ist ganz einfach. Und es ist tatsächlich auch, wenn man sich erinnert, auch im Urlaub ja oft so, dass man, wenn man ankommt, feststellt, okay, das war der erste Tag, aber zwei Wochen sind ja umgerechnet 14 Tage und eben auch Abende und die wollen ja erstmal gefüllt sein. Und dann ist man ja auch im Urlaub sehr oft mit den Leuten unterwegs, die man eben zu Hause nicht so ganz häufig sieht und stellt dann doch schnell fest, also der Gesprächsstoff ist nach zwei Tagen erschöpft. Und das haben wir jetzt im Homeoffice auch alle. Also insofern kann man sozusagen Urlaub vom Homeoffice wäre vielleicht einfach mal tatsächlich die Räume zu wechseln oder zu sagen, so jetzt schläfst du heute einmal in der Küche oder du gehst mal in die Garage oder so.
Es gibt vielleicht Personen, die können das nicht und die haben vielleicht auch Schwierigkeiten in Homeoffice-Zeiten, sich das eigene Wochenende ins Leben rein, in den Alltagsmansch hinein zu strukturieren. Wie kriege ich denn sozusagen die Abgrenzung von Zeiten wie Urlaub oder innerer Tapetenwechsel auf eine Einzimmerwohnung gedreht?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also ich glaube, es hängt halt sehr viel daran, dass man ja ein Gewohnheitstier ist und dass man eigentlich am Ende Urlaub auch dafür braucht, dass einem andere Leute nochmal so einen anderen Rhythmus vorgeben. Also das fängt ja schon damit an, dass das Frühstück eben in den vielen Hotels um 9:30 zu Ende ist. Und wenn man aber zu Hause gewohnt ist, erst um 9:30 aufzustehen, muss man sich im Urlaub schon mal an was anderes gewöhnen. Ich glaube, es erfordert eine gewisse eigene Disziplin am Ende zu sagen, so ich kann was anderes aber auch selbst herstellen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich gar nicht so schwer, weil das eben bedeutet, dass man eben Gewohnheiten ändern muss. Und das ist ja das, was Urlaub eigentlich mit uns macht. Es verändert eigentlich unseren Alltag, es verändert unsere alltäglichen Gewohnheiten. Man ist eben nicht mehr selber dafür zuständig, wann gibt es Essen und wann gehe ich ins Bett und wann wird mir sozusagen Unterhaltungsprogramm geliefert, sondern das bestimmt in der Regel halt sozusagen der Ferienanbieter. So. Und wenn man der selber ist, dann hat man auch die Möglichkeiten, das nochmal für sich selber neu zu entdecken. Es kann ja auch sein, es kann ja auch gut sein, dass man einfach sagt, so, wir machen jetzt mal nicht Netflix oder Fernseh gucken oder so, sondern wir sind mal für uns selber verantwortlich. Wir machen das Fenster auf und wir hören draußen die Autobahn rauschen und stellen uns vor, es ist das Meer. Das könnte ja auch schön sein.
Ich finde ja auch, dass man es sich einfach aktiv schön machen kann, ob man jetzt das Fenster aufmacht, um das Meer rauschen zu hören. Also ich lasse zum Beispiel im Moment ein Vermögen beim italienischen Supermarkt. Dann holt man sich auch so ein bisschen Italien in die Wohnung. Das kann man ja auch
eben
machen.
Oder man macht Krach, dann hat man auch Italien draußen. Also das ist ja auch, also
das stimmt.
Den Soundtrack von so einer Vespa, das ist ja mehr Rom geht ja eigentlich fast gar nicht.
Das ist dann der deutsche Laubbläser, stellt man sich vor, es wäre eine Vespa.
So, absolut, genau.
Sie haben es gehört, liebe Plus-1-Hörerin, liebe Plus-1-Hörer, kein Urlaub ist die Lösung, beziehungsweise der Urlaub ist schon da. Oder auch der Urlaub sind wir. Wir sprachen mit dem Drehbuchautor und Produzenten Ralf Fußmann, seines Zeichens hocherfahrener Homeoffice-Arbeiter. Vielen Dank für die Erkenntnisse. Machen Sie es gut. Bis bald.
Ja, bis bald. Tschüss.
Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen haben, die Ihnen gerade unter die Nägel brennen, schreiben Sie uns eine Mail, plus1@deutschlandradio.de. Wir sind gerne bemüht, die hier für Sie zu klären. Ich hoffe, Sie haben es bequem. Lydia, du sitzt noch komfortabel?
Ja, so mittelbequem auf so einem wackeligen Klappstuhl, weil ich in meiner neuen Wohnung ja bekanntermaßen noch keine Möbel habe, so richtig.
Okay, wir kriegen hier jetzt, sehe ich gerade hereinkommen, wir kriegen hier jetzt Besuch hier im Studio in Berlin. In gebührendem Abstand. Hallo, hallo.
Ich wollte gerade sagen.
Nimmt gerade die Kollegin Nora Gohlke Platz. Schön, dass du da bist.
Hier zu sein.
Du bringst uns die lange Geschichte mit, die bei Plus 1 nicht fehlen darf. Ich weiß, diese Geschichte ist auch eine Zeitreise, die du uns mitgebracht hast. Eine Zeitreise insofern, dass sie uns ins geteilte Deutschland führt. Noch in 70er, 80er so rum, ne? Oder?
Ja, genau. Die Geschichte ist in den späten 70ern, Anfang der 80er passiert. Und es ist die Geschichte von Sigi Grünewald, eine Westdeutsche, die in einem ostdeutschen Gefängnis gelandet ist, wegen der Liebe.
War Ihnen denn bewusst, was für ein Risiko Sie eingehen?
Ja, das war mir bewusst. Das war ganz klar. Wenn ich solche Sachen starte, das kann gut gehen, aber es kann genauso gut auch schlecht ausgehen. Aber das hat uns an sich nicht abgehalten.
Ja, das ist Sigi Grünewald. Sie ist heute Mitte 70 und ich habe sie vor 2 Monaten in Bautzen kennengelernt, im ehemaligen DDR-Gefängnis für politische Gefangene, und sie gibt dort Führung. Und ich kann mich noch ganz gut an den Moment erinnern, als sie mir ihre Zelle gezeigt hat, in der sie ja gefangen war, eingesperrt war. Und ich war natürlich einerseits total neugierig, weil das natürlich irgendwie spannend ist, wenn dir da ein Stück Geschichte gezeigt wird von jemandem, der sie auch erlebt hat. Gleichzeitig war ich aber total beklommen und befangen, weil das eben ein Gefängnis ist. Das ist halt ein furchtbarer Ort, der auch diese Ausstrahlung hat, und sie war da eben eingesperrt. Ja, und ich hätte eigentlich ganz gern diesen Moment, wenn sie die Zelle zeigt, auch aufgenommen und mitgebracht, aber das konnte ich dann wegen Corona nicht nochmal machen, aber ich habe auf YouTube...
Weil die so eng und klein war, oder?
Die ist super eng und klein, genau. Okay. Und sie macht da die Tür auf und man guckt da rein und es ist total dunkel und ja, sehr beengt. Und genau, aber es gibt auf YouTube von der Gedenkstätte einen Clip davon, von ihrer Führung, und da habe ich einen Ton mitgebracht.
Es ist immer wieder doch eine kleine Überwindung, muss ich sagen, herzukommen. Und sobald mal irgendwie eine Tür zu ist, nicht mal abgeschlossen, nur so herangezogen, da kriege ich schon Panik beinahe.
Sigi Grünewalds Geschichte ist eine Geschichte über Liebe in Zeiten des Kalten Krieges. Und es geht darum, was Menschen aus Liebe alles tun und wie weit sie für ihre Liebe gehen. Und im Fall dieser Geschichte geht es auch um die Frage, ob der Preis für Liebe oder für die Liebe zu hoch sein kann.
Wie ging das alles los? Also wir sind da jetzt sehr im Jetzt gewesen. Haben Sie kurz kennengelernt, sie ist jetzt Mitte 70, hast du gesagt.
Genau. Die Geschichte beginnt an einem Silvesterabend im Jahr 1977 in einem kleinen Dorf in Thüringen. Sigi ist ja Westberlinerin und sie ist damals 32 und über die Grenze gekommen, um mit Freunden ins neue Jahr zu feiern.
Ja, wir haben zusammen in einer Dorfkneipe Silvester gefeiert und wild getanzt und völlig verrückt. Und da hat es dann gefunkt.
Dietmar ist ihr Tanzpartner. Der ist ein bisschen jünger als sie, ist Student, kommt aus Thüringen, eben dort aus dem kleinen Dorf und ist Ostdeutscher. Und an diesem Silvesterabend küssen die beiden sich zum ersten Mal. Sie verlieben sich und wie das Verliebte nun mal so wollen und tun, wollen sie sich so oft wie möglich sehen. Aber das ist nun mal nicht einfach, denn Sigi ist ja Westdeutsche, er ist Ostdeutscher. Zwischen ihnen steht die Mauer und Dietmar kann nicht so einfach nach West-Berlin oder kann überhaupt nicht nach West-Berlin. Und deshalb besucht Sigi ihn so oft wie möglich.
Und dann habe ich Folgendes gemacht. Dann habe ich für 3 Tage einen Einzelpassierschein beantragt. Aber das hieß für mich, ich musste um Mitternacht immer aus der DDR draußen sein, habe dann nach der Grenze gewendet, habe bis 24 Uhr eine Minute gewartet und bin wieder neu eingereist. Und das habe ich dann 3 Tage eben so gemacht. Und waren wir eben praktisch 3 Tage zusammen. Ja.
Wie lange haben Sie das gemacht?
Na, solange wir zusammen waren.
Dieses sehr aufwendige Hin und Her, das geht 4 Jahre so.
Und die musste dann immer, also einfach nur einmal raus, einmal rein. Oder musste sie einen Tag warten? Das habe ich gerade nicht ganz verstanden.
Sie musste nur raus vor Mitternacht und nach Mitternacht konnte sie wieder einreisen, wenn sie eine Einreise für einen Tag hatte.
Also die Grenzbeamten haben sich nicht an die Mütze gefasst und gedacht, was ist denn hier los?
Naja, ich glaube, das haben wahrscheinlich mehrere so gemacht, die eben diesen Aufwand mit diesen mehreren Tagen Einreise nicht immer zu auf sich nehmen wollten, konnten. Mhm. Und so einen Einzelpassierschein für einen Tag hat man halt schneller bekommen.
Und sie hat gesagt, sie hat das gemacht, solange wie sie zusammen waren. Wie lange war das?
4 Jahre ging das.
Wahnsinn.
4 Jahre, irre. Ein ewiges Hin und Her. Und ja, eigentlich hat sie ihre gesamte Freizeit im Osten verbracht. Und den beiden war dann irgendwann auch schon klar, das kann nicht so weitergehen. Sie wollen irgendwie zusammen leben und deshalb verloben sie sich im Sommer 81. Und das hat auch einen praktischen Grund, denn ihr Ziel ist ja, in West-Berlin zusammen zu leben. Und dafür muss man einen Ausreiseantrag stellen. Und auf diesen Ausreiseantrag können sie jetzt als Grund Familienzusammenführung angeben. Aber es bringt nichts. Dietmar stellt 3 Ausreiseanträge. Und die werden alle abgelehnt. Und außerdem entzieht der Staat ihm noch seinen Studienplatz, was relativ normal war für Leute, die Ausreiseanträge gestellt haben. Und ja, der Wunsch von den beiden, von Dietmar, aber auch von Sigi, im Westen zusammenzuleben, wird ja trotzdem immer dringender.
Wir haben immer verzweifelt versucht, einen Diplomaten kennenzulernen. Das wäre natürlich das Idealste gewesen. Aber nein, ansonsten hätten wir nicht gewusst. Also über Ungarn und so raus oder überhaupt über die Grenze flüchten und so, das kam nicht in Frage.
Warum nicht?
Naja, weil das eben hätte tödlich enden können.
Ja, weil so Ausreiseanträge wurden abgelehnt. Irgendwie musste er über die Grenze, also es musste irgendwie ein Fluchtplan her. Und sie sagt es ja schon, sie hätten eigentlich ganz gerne einen Diplomatenwagen genommen, weil die wurden nie kontrolliert an den Grenzübergängen, aber sie kennen keinen. Und deshalb wägen sie die Möglichkeiten ab und es kommt eigentlich für die beiden nur eine in Frage, mithilfe einer Schleusergruppe Dietmar im Kofferraum über die Grenze zu bringen.
Ich habe noch kurz eine Verständnisfrage.
Ja.
Sie hätte nicht im Osten leben können, also andersrum sozusagen.
Sie wollte nicht im Osten leben.
Okay, verstehe.
Ja, und Sigi kennt über Freunde einen jungen Mann, der selber mit einer Schleusergruppe über die Grenze gekommen war. Und der macht sie mit dem Chef der Gruppe bekannt.
Und der hatte im Wedding eine Kneipe, furchtbar, im finstersten Wedding. Und da bin ich dann ein paar Mal hingefahren und da haben wir uns dann unterhalten. Er hat mir dann alles in den blühendsten Farben gezeichnet, wie toll organisiert seine Gruppe ist und mit welchen Autos und was die machen und wie das klappt und so. Also ich hatte überhaupt keine Bedenken, da Nein zu sagen. Und zumal ich ja mit dem jungen Mann selber auch sprechen konnte, wie das alles wunderbar geklappt hat, da habe ich dann gesagt, okay, wir machen's.
Okay, und wie wollen Sie das machen?
Das war geplant, war eine Flucht über die Transitstrecke. Also es gab ja so Autobahnen, die Westdeutschland, die BRD, mit West-Berlin verbunden haben, wo ja sozusagen irgendwie Transitverkehr stattfinden musste.
Bin ich sehr häufig gefahren, ja.
Ah, okay, die eben durch die DDR führten. Und Dietmar sollte von Thüringen nach Ostberlin kommen, von Ostberlin an so eine Transitstrecke gebracht werden, an dieser Transitstrecke in einen Westwagen steigen und mit diesem Westwagen dann über die Grenze kommen. Denn diese Westwagen wurden nach dem Transitabkommen 1971, wurde das geschlossen, wurden nur noch auf Verdacht, also nur wenn ein konkreter Verdacht bestand, durften die kontrolliert werden. Normalerweise wurden die nicht kontrolliert. Das war also ein recht gängiger Fluchtweg in den 70ern. Anfang der 80er war es schon nicht mehr ganz so der normalste, was heißt normal in Anführungszeichen, weil auch die DDR dann mit Technik nachrüstete und es gab dann wohl Wärmebildkameras und Röntgengeräte, wo sie dann die Autos durchleuchten konnten. Mhm. Genau. Und in dieser Kneipe im Wedding,
im finstersten Wedding,
genau, wird ein Vertrag aufgesetzt und das Ganze sollte Sigi und Dietmar 15.000 D-Mark kosten. Und
Sigi, eine Stange Geld.
Richtig, eine Stange Geld, die Sigi jetzt natürlich auch nicht irgendwie Cash auf Hand hat. Und sie zahlt aber macht eine Anzahlung von 3.000 D-Mark. Und dann kann es losgehen. Sigi fährt an diesem Wochenende, an dem alles geplant ist, selbst nach Ostberlin und trifft Dietmar dort, wie eigentlich an einem ganz normalen Besuchswochenende auch, und bringt ihn dann aber zu dem Treffpunkt mit den Schleusern.
Schönhauser Allee habe ich geparkt und er musste praktisch, da ist ja dann die U-Bahn, fährt ja da oben lang, er musste praktisch also unten durch die U-Bahn die Straße überqueren. Wir haben uns also nochmal umarmt und toi 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 und es wird klappen und wir sehen uns heute Nacht wieder. Ja, das war's dann.
Also zwischen den beiden ist ausgemacht, Dietmar soll Sigi anrufen, wenn er drüben ist. Denn gleich hinter der Grenze war eine Telefonzelle und ja, da hätte er dann Bescheid gesagt, hol mich hier ab. Aber dazu kommt es nicht.
Ich habe die ganze Nacht gewartet, ich habe kein Auge zugetan. Dann rief mein Neffe immer zwischendurch mal an, ist schon was? Ich sage, leg auf, ich brauche die Leitung frei, falls er anruft. Ja, natürlich kam kein Anruf und dann gegen Morgen hat mich dann der Bandenboss angerufen, dass das eben nicht geklappt hat.
Hui.
Ja.
Oh nein.
Es hat nicht geklappt, weil das Transitauto, mit dem er hätte in den Westen kommen sollen, eine Panne hatte. Und Dietmar hilft dann noch bei der Reparatur, bringt aber nichts. Nee. Und stattdessen kommt die Polizei und nimmt seine Personalien auf. Und das ist natürlich sehr ungünstig. Sieht nicht gut aus. Ein Ostdeutscher mit einem Westwagen auf der Transitautobahn. Ja, und das Ende vom Lied ist eben, Dietmar schafft es nicht über die Grenze. Flucht ist missglückt und er fährt zurück.
Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich es wirklich wissen will. Aber das klingt so, als würde denen das noch auf die Füße fallen. Wie ging es denn weiter?
Erstmal relativ normal. Also einen weiteren Fluchtversuch haben sie nicht geplant. Es war ihnen zu heikel. Und Sigi besucht Dietmar weiter im Osten. Sie merken aber bald, dass die Stasi ihnen auf den Fersen ist. Also die Staatssicherheit, also die Geheimpolizei der DDR. Die beiden machen sich aber nicht viel daraus, dass sie merken, dass die Stasi hinter ihnen ist. Also sie merken, dass sie verfolgt werden, egal wo sie langgehen und wo sie hingehen, weil sie jetzt gerade nichts weiter Illegales geplant haben.
Aber ach so, sie sagen sozusagen, die Aktion hat jetzt so ein bisschen Aufmerksamkeit auf uns gezogen, aber wir haben uns ja nichts zu Schulden kommen lassen, also was soll schon sein?
Genau. Flucht ist missglückt. Anscheinend irgendwas wissen die, aber sie wissen auch nicht, was die wissen. Und sie kriegen mit, dass sie verfolgt werden, aber jetzt erstmal ist ja nichts passiert und sie planen ja nicht weiter irgendwie illegale Sachen. Also machen sie einfach weiter.
Und so 2-3 Meter neben uns zwei Typen, ganz eindeutig Stasi. Und Dietmar sagte dann noch, guck mal, da stehen sie wieder. Ich sag, Mann, lass die doch stehen, die können uns gar nichts.
Im November feiern die beiden Dietmars Geburtstag. Als an diesem Geburtstagswochenende Sigi am Sonntag aber wieder in den Westen will und sie zum Kontrollpunkt kommt, ist plötzlich alles anders. Nämlich der Grenzübergang Bornholmer Straße, wo sie immer rüber ist, der ist menschenleer und der ist sonntags nie menschenleer. Und Sigi werden die Ausreisepapiere abgenommen und sie wartet. Und wartet und wartet. Und wird dann irgendwann in eine Baracke gebracht, ein junger Grenzsoldat mit Maschinenpistole neben ihr.
Und dann habe ich immer überlegt, was passiert? Warum musst du jetzt hier warten? Warten sie, ob Dietmar in Schönefeld wieder aussteigt, ob da irgendwas passiert? Und dann habe ich immer zur Uhr geguckt, jetzt müsste er ja in Schönefeld längst durch sein. Und es passierte trotzdem noch nichts. Und dann kam eben der Offizier vom Dienst der sich dann so richtig schön in Positur stellte, ich erkläre sie hiermit für verhaftet.
Wie geht's ihr dabei in dem Moment?
Sie kann das gar nicht richtig fassen und sie sitzt dann erstmal da und ist so ein bisschen schockstarr und sie wird dann aber auch relativ schnell von diesem Ort weggebracht, wird in die Stasi-Zentrale gebracht und zum Fluchtversuch von Dietmar verhört. Und da erfährt sie, dass Dietmar auch verhaftet wurde, was sie erstmal gar nicht glauben kann. Und dieses Verhör dauert die ganze Nacht. Gegen morgens 3:30 wird sie dann in ein Auto verfrachtet und wieder in ein anderes Gebäude gebracht. Dort soll sie sich nackt ausziehen, wird durchsucht, bekommt Haftkleidung und wird in eine Zelle geführt.
Der schlimmste Moment war an sich, als ich dann in der Einzelzelle verschwand. Das war dann, als der Riegel vorgeknallt wurde. Also das war wirklich ein Moment, da stand ich hinter der Tür und ich konnte überhaupt nicht fassen, was da los war.
Ja, sie ist also im Gefängnis angekommen und steht da in einer Zelle. Und sie sieht eine Pritsche zum Schlafen, einen kleinen Tisch, einen Hocker, eine Toilette, Waschbecken und einen in die Wand eingemauerten Spiegel. Und sie ist in Hohenschönhausen. Das ist die zentrale Untersuchungshaftanstalt der Stasi im Nordosten von Berlin. Das weiß sie aber nicht, wo sie da ist. Und Hohenschönhausen war der Ort, in dem die DDR die politischen Gefangenen festhielt, verhörte und folterte, in früheren Jahren physisch, dann, als Sigi dann da war, nur noch psychisch. Aber ja, all das weiß Sigi nicht. Dieser Ort, der ist nicht besonders bekannt, der wird geheim gehalten, ist auch in den Stadtplänen nicht verzeichnet. Und es ist jetzt der 16. November 1981. Sigi sitzt da in ihrer Zelle und wird erstmal ein paar Tage isoliert. Und sie weiß nicht, wo sie ist. Sie weiß nicht, was mit Dietmar ist. Sie weiß nicht, was ihre Verwandte wissen, ob überhaupt irgendjemand weiß, wo sie ist. Und dann fangen die Verhöre an.
Die Vernehmung ging über den ganzen Tag, unterbrochen vom Mittagessen und von einem kurzen Freigang. Und die waren wirklich wahnsinnig belastend. Man musste sich so konzentrieren, nie spontan antworten, immer erst überlegen, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen. Und die hatten das raus, also jedenfalls mein Vernehmer hatte das raus, mich in ein ganz lockeres Gespräch zu verwickeln über ganz belanglose Themen. Ja, und dann kam ganz gezielt eine Frage, mit der man da überhaupt nicht gerechnet hat. Und wenn man da nicht aufgepasst hat, ist man wirklich voll ins offene Messer gelaufen.
Sigi wird über Wochen verhört, immer von demselben Vernehmer. Und der will alles von ihr wissen. Über ihr Umfeld, ihre Freunde, ihre Familie, alles über den Fluchtversuch. Was sie da erzählt, eben diese Vernehmung, dass sie über den ganzen Tag ging und man da sehr aufpassen musste, das ging aber eigentlich gar nicht, weil Sigi konnte nicht schlafen. Nachts wurde alle 15 bis 20 Minuten von außen das Licht in der Zelle angeschaltet. Immer so an, aus, an, aus. Das ging die ganze Nacht so. Und die Wärter kontrollierten außerdem, ob sie da in der vorgeschriebenen Schlafposition lag. Also Arme auf dem Rücken, Arme auf der Decke und das Gesicht zur Tür.
Wenn die gesehen haben, wir haben nicht richtig gelegen, wurde mit dem Stiefel gegen die Tür getreten, der Riegel zurückgeknallt und dann kam diese Kommandostimme, nehmen Sie die Schlafstellung ein. Und die haben es ja auch nebenan gerufen, die haben es gegenüber gerufen. Man kam einfach nicht zum Schlafen und dazu dann eben die Lichtkontrolle. Und vor allen Dingen haben die mit einer wahren Leidenschaft die Riegel immer zurückgeschmettert. Furchtbares Geräusch. Am nächsten Morgen war man total müde, gereizt, unkonzentriert. Aber das war natürlich Sinn der Sache.
Schlafentzug ist eine Foltermethode. Es wird weiße Folter genannt, weil man da eben keine nachweisbaren körperlichen Schäden sieht. Aber es hat natürlich Auswirkungen auf Psyche und auch auf Körper. Ich habe nach dem Interview mit Sigi Grünewald mit einer Therapeutin gesprochen, die ehemalige politische Gefangene der DDR psychologisch betreut durch einen Verein. Und ich habe sie gefragt, woran die Menschen heute leiden, die damals eben inhaftiert waren. Und die hörte gar nicht mehr auf, die Störungen aufzuzählen. Also sie meinte, die Menschen leiden an Angststörungen, Zwangsstörungen, Persönlichkeitsveränderungen, Schlafstörungen, haben Albträume, Herz-Kreislauf-Geschichten, Sehstörungen, Konzentrationsstörungen, soziale Phobien, können nicht mehr in vier Wänden sein. Gibt immer wieder Menschen, die auf der Straße leben und. Sigi Grünewald sagt, sie hat bis heute Schlafstörungen. Sie sagt aber auch, sie hat sich damals von dem Augenblick an, in dem sie nach Hohenschönhausen kam, einen Panzer zugelegt.
War das eher Trotz oder eher Angst? Oder?
Nee, Angst überhaupt nicht. Also das war das Komische. Ich habe überhaupt nie Angst gehabt. Ja, mir war klar, ich war aus West-Berlin, ich komme irgendwann wieder nach Hause. Wann, ist eine andere Sache. Aber da hatte ich absolut keine Angst. Wir sind als Einheit behandelt worden. Und ich wusste auch, wenn ich rauskomme, kommt mein Verlobter mit. Und das war eine ganz beruhigende Sache. Das hatten natürlich andere, die flüchten wollten, nicht.
Davon geht es jetzt einfach mal so aus, oder wie? Also ich meine, wer sagt dir das, dass sie als Einheit behandelt werden? Kann ja sein, dass er danach, keine Ahnung, als Bürger der DDR ganz anders abgeurteilt wird.
Sie weiß selber nicht mehr so genau, wer ihr das gesagt hat, aber sie hatte als Westdeutsche Kontakt zur Ständigen Vertretung. Ständige Vertretung, das war ja sozusagen in Anführungszeichen die Botschaft, aber weil eben die BRD die DDR nicht anerkannte, hatten sie keine Botschaften in den jeweiligen Ländern, sondern nur Ständige Vertretung. Und sie hatte Kontakt zu dieser Ständigen Vertretung und damit eben auch als Westdeutsche natürlich einen ganz anderen Rückhalt als Ostdeutsche ihn haben, die eben als Staatsbürger in ihrem eigenen Staat im Gefängnis sitzen. Und diese ständige Vertretung von Vertretern dieser ständigen Vertretung hatte sie Besuch und konnte mit denen reden. Und die haben ihr auch teilweise Päckchen mitgebracht und sie so ein bisschen versorgt, haben Kontakt zu ihrer Verwandtschaft hergestellt und so weiter. Und dass Häftlinge freigekauft wurden, politische Gefangene, das wusste man damals. Es wurde natürlich irgendwie versucht, das so ein bisschen, ne, irgendwie jetzt nicht irgendwie zum Common Sense zu machen, aber das war bekannt, dass eben sowohl ostdeutsche politische Häftlinge als auch westdeutsche politische Häftlinge von der BRD freigekauft wurden. Sigi war es klar, irgendwann kommt sie raus, aber sie wusste ja nicht wann. Und bisher war sie ja in Untersuchungshaft. Also es gab ja noch gar keinen Prozess, gar kein Urteil. Sie wusste ja überhaupt nicht, was vor ihr liegt.
Ich habe eben auch schon darüber nachgedacht, dass für sie diese ständige Vertretung ja einfach wahnsinnig wichtig gewesen sein musste, weil sie hatte am Anfang ja gesagt, dass sie gar keine Informationen hat, was ja auch schon Folter an sich ist.
Und du hast gesagt, sie war ganz lange einfach nur in Untersuchungshaft. Gab es denn nicht irgendwann mal einen Zeitpunkt, wo da irgendwie auch mal so irgendwie voranging, rein formal juristisch?
Genau, das ging dann nach 3,5 Monaten weiter. Es war dann inzwischen schon Anfang März, also sie war seit November, Mitte November in Hohenschönhausen. Und Anfang März, nach 3,5 Monaten und den vielen Verhören, sollte es dann endlich zum Prozess kommen. Und dafür wurde sie nach Gera gebracht, wo der Prozess stattfinden sollte. Und der lief so ab, da war ein Vernehmer da, also ihr Vernehmer war da, ein weiterer Stasi-Offizier, ihr Anwalt, ein ostdeutscher Anwalt. Und nach kurzer Verhandlung, in ihrer Erinnerung so 1,5 Stunden, war das Ganze erledigt. Und 3 Tage später wurde das Urteil verkündet. Sigi wurde verurteilt nach § 105 des DDR-Strafgesetzbuchs wegen versuchten staatsfeindlichen Menschenhandels. Und dafür bekommt sie 5,5 Jahre.
What?
Der Tag der Urteilsverkündung, das war ein Tag, wo es mir richtig schlecht ging. Ich dachte, 5,5 Jahre, das ist ja unmenschlich, wie sollst du das aushalten? Also man wusste ja oder man ahnte ja nicht, wirst du freigekauft, wie lange musst du normalerweise absitzen?
Jetzt fängt ja eigentlich erst ihre offizielle Haftzeit an und sie kommt dafür ins Gefängnis nach Bautzen in Sachsen. Das ist eine Sonderhaftanstalt für Regimekritiker, Fluchthelfer, Spione. Und hier soll sie eben offiziell diese 5,5 Jahre absitzen. In ihrem Trakt sind knapp 30 andere, alles Frauen, auch alle aus dem Westen. Und sie wird beaufsichtigt von weiblichem Wachpersonal, das sie damals Wachteln nannten. Und manche dieser Wachteln hatten Spaß an Schikane.
Und ich komme in meine Zelle und da ist die eben total verwüstet, alles rausgerupft, Matratzen runter, Schrank schräg auf dem Bett, alles voll rum. Die ganzen Essenvorräte, die man hatte, die waren auf dem Boden. Also es war wirklich furchtbar. Das war nach Ostern und mir hatten zu Ostern 2 Freundinnen Ostereier ausgepustet und bemalt. Und die hatten sie dann an Faden gehängt und ich hatte mir die an mein Bett gestellt, so richtig schön gehängt. Das sah sehr hübsch aus. Ja, und diese Wachtel, das war die Zenzi, das war die Jüngste, ganz rote Backen so. Die nahmen dann diese Eier, kamen dann richtig zu mir, vor meinen Augen hat sie die eben richtig zerdrückt.
Puh. Da fällt einem nicht so wahnsinnig viel zu ein. Also
Ich frage mich, was gleichzeitig mit Dietmar war, während sie diesen Schikanen ausgesetzt war. Hatte sie denn eine Ahnung, was mit Dietmar war?
Ja, an Dietmar konnte sie 2 Briefe im Monat schreiben und bekam wahrscheinlich auch welche von ihm. Und sie wusste, er sitzt in Brandenburg in einem Gefängnis. Ja, und so ging das 6 Monate in Bautzen, bis plötzlich an einem Montag die Leiterin bei ihr im Keller war. Und Montag, das war Entlassungstag in Bautzen.
Und an dem Montag hatte ich Frühdienst wieder und ich musste eine Tomatensuppe vorbereiten. Und wir hatten da in dem Jahr eine Tomatenschwemme. Es war Wahnsinn. Wir kriegten monatelang Tomaten. Die Männer konnten die nicht mehr sehen. Die schmissen die aus den Fenstern aufs Heizungsdach rauf und so. Aber wir mussten die ja verarbeiten. Und es gab also jeden Tag Tomatensuppe. Ich sollte die durchdrehen durch einen Wolf. Und der war nicht in Ordnung. Jedenfalls, es spritzte alles in der Küche an die Wände. Furchtbar. Im Nachhinein haben wir gedacht, oh Gott, die Armen, wie die das sauber machen mussten. Ich ja nun nicht mehr. Dann war 9 Uhr und ich bin runter zum Frühstück gegangen. Und ich habe immer so gesessen, dass ich den Flur im Blick hatte. Und plötzlich kommt Frau Hauptmann runter und sieht mich da sitzen und ruft nur: Strafgefangene Grünewald, kommen Sie mal näher. Ich gehe also hin und habe immer noch nichts gedacht, obwohl es ja Montag war. Und dann sagte sie nur: Kommen Sie mit, packen Sie Ihre Sachen, Sie gehen auf Transport. Was das nun wieder hieß, konnte man sich denken, aber man wusste es ja nicht.
Hui. Einfach so aus dem Nix.
Genau. Und das heißt auch, was sie ahnt, sie wurde freigekauft. Und an diesem Tag beginnt dann eine kleine Mini-Odyssee. Sie wird nochmal nach Karl-Marx-Stadt, also heute Chemnitz, gebracht. Von dort wieder nach Berlin-Hohenschönhausen. Und erst knapp 2 Wochen später, nach diesem Tag, wird sie endlich über die Grenze gebracht nach West-Berlin.
Und die entscheidende Frage ist, sie hat sich die ganze Zeit immer gedacht, naja, ich bin ein Doppelpack-Schicksal mit meinem Dietmar. Und ich meine, diese ganze Situation ist ja auf ihrer wirklich radikalen, ich sage jetzt mal fast technisch, Einlassung. Aber ich meine, auf der Liebe von den beiden basiert ja das Ganze ja. Was ist denn jetzt? Ist er auch raus oder?
Also erstmal kommt sie frei. Mehr weiß sie noch nicht. Und das passiert dann endlich 10 Monate nach ihrer Verhaftung. Da ist sie dann wieder zurück in West-Berlin. Ihre Schwester nimmt sie in Empfang und die Freude ist riesig.
Ich weiß noch, die hatten so eine eingebaute Mülltonne draußen im Vorgarten und da stand schon der Sekt und Sektgläser und da haben wir dann also erstmal angestoßen und und ich war wieder zu Hause.
Sekt auf der Mülltonne, das war der Spirit der Zeit, genau.
Das ist West-Berlin.
Und zurück zu Hause erfährt sie, Dietmar ist auch frei.
Oh.
Und abends war dann was ganz Dolles, es klingelte das Telefon, meine Schwester geht ran und sagt nur, warte mal einen Moment und reicht mir den Hörer. Und da war dann Dietmar dran.
Schnurra, bitte.
Punkt. Dietmar ist da schon, er ruft sie an, er ist schon im Westen, aber in Gießen im Notaufnahmelager, also diesem einem zentralen Anlaufpunkt für Flüchtlinge aus der DDR. Und er kommt dann am nächsten Tag endlich mit dem Flieger nach Berlin und Sigi holt ihn am Flughafen ab.
Ja, und dann war alles klar. Haben wir uns umarmt, sind dann zu meiner Schwester mit nach Hause und abends sind wir dann zu mir in meine Wohnung. Die war ja mir Gott sei Dank erhalten geblieben. Ja, und dann haben wir versucht, ein normales Leben aufzubauen.
Aber geht das überhaupt?
Genau, ich habe mich auch gefragt im Interview, das klingt jetzt alles so verhalten. Wo ist denn jetzt das Happy End? Wo ist das, worauf wir jetzt die ganze Zeit so hingefiebert haben und ich auch, als ich ihre Geschichte gehört habe. Und dann sagt sie halt, ne, dann war alles klar.
Ja.
Und ich so, wo ist...
Und jetzt normales Leben.
Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass das erstmal total surreal ist, oder? Also eben noch im Gefängnis und dann auf einmal mit deinem Partner, den du jahrelang versucht hast, zu dir zu bringen in der Wohnung. Also ich glaube, da braucht man auch eine Weile, bis das in der Realität tatsächlich ankommt.
Richtig. Absolut, ja. Und Stichwort Panzer, ne? Also ich meine, da ist man jetzt auch nicht so, dass man sich wie eine Koralle mit dem Meer bewegt.
Einerseits haben die beiden ja, Jahre darauf gewartet, dass dieser Moment eintritt und dann noch die Gefängniszeit in Kauf genommen, überstanden. Mhm. Ja, aber was dann folgte, war eben nicht nur einfach. Also einerseits war infrastrukturmäßig zum Glück alles irgendwie halbwegs in Ordnung. Also sie hat, sagt ja, sie hat ihre Wohnung noch gehabt. Da ziehen sie ein, richten sich ein. Sigi geht dann auch im November schon wieder arbeiten. Dietmar bekommt im Januar Arbeit. Ein Jahr später heiraten sie. Aber doch ist was anders.
Jeder hatte irgendwelche Macken zurückbehalten so ein bisschen. Und damit muss man ja umgehen. Und vor allen Dingen, wenn der eine nicht darüber sprechen will, ist es natürlich besonders schwierig. Ne?
Ja, also Sigi will über das Erlebte sprechen, über die Zeit in der Haft. Aber Dietmar schweigt. Und trotzdem, das Leben geht weiter. Die beiden bauen ein Haus. Und Dietmar hat übrigens auch eine Tochter. Und die darf nach langer Zeit endlich auch zu den beiden nach West-Berlin kommen. Sigi beschreibt das als total glückliche Zeiten, auch Mauerfall oder ja genau, die Zeit, wo dann die ganzen Ostverwandten von Dietmar dann endlich zu ihnen kommen können, sie besuchen kommen können. Aber nach 13 Jahren trennen die beiden sich, im Guten,
oh nein,
wie Sigi betont. Und jetzt beginnt für Sigi nochmal eine ganz bedeutende, wichtige Phase, nämlich eine Auseinandersetzung mit dieser Zeit, was sie eben während der Ehe verdrängt hat, beziehungsweise in dieser Ehe wurde es verdrängt, es wurde nicht über die Vergangenheit gesprochen. Und Sigi hat auch versucht, Bautzen und Hohenschönhausen aus ihrem Gedächtnis zu streichen, aber jetzt will sie sich damit auseinandersetzen und als erstes stellt sie einen Antrag auf Einsicht in ihre Stasi-Akte. Und mit der Zeit findet sie immer mehr heraus über den Fall. Es gibt ja immer noch ganz viele Fragezeichen, warum die so viel über diesen Fluchtversuch wussten und so. Das erfährt sie nun endlich, weil nämlich ein Mitglied der Schleusergruppe verhaftet worden war und das halt alles, ja.
Sich freigeplaudert hat quasi.
Quasi, also kann man, also das ist auch was sie sagt, kann man es diesen Menschen vorwerfen. Ne? Sie ist ja selber verhört worden und hat gemerkt, unter welchem Druck man damals stand oder man stand in so einem Verhör. Und ja, also na klar hat der sie verraten, aber sie sagt auch, also jeder, der mich hier verraten hat unter diesen Methoden, ich werfe sie ihnen nicht vor.
Aber es ist ja schon irgendwie abgefahren, dass sie erst nach der Trennung von Dietmar angefangen hat, sich damit zu beschäftigen. Dass also das so krass unter den Teppich gekehrt wurde während ihrer gemeinsamen Beziehung, wo man ja eigentlich denken würde, dass sie das gemeinsam nochmal aufrollen wollten, dass sie das im Prinzip nur durch die Trennung dann wirklich aufarbeiten konnte und nicht während der gemeinsamen Beziehung. Also war das auch ein Grund für die Trennung?
Sie sagt eben, sie wollte darüber sprechen, Dietmar wollte es nicht. Sie weiß nichts aus seiner Gefängniszeit, sie weiß auch nichts weiter über diesen missglückten Fluchtversuch, was er genau konkret danach gemacht hat und so weiter. Er hat ihr das alles nicht gesagt. Na klar, das ist natürlich ein Problem, aber jeder geht ja auch einfach anders mit Traumata um und jeder verarbeitet anders. Das hatte ich, also ich hatte ja mit dieser Therapeutin telefoniert und sie meinte, es gibt, also da verarbeitet auch jeder anders und auch unter Paaren hat sie das, dass es Leute gibt, die darüber sprechen wollen, der eine Partner und eben der andere nicht.
Und ihre Aufarbeitung dann, sich mit der eigenen Stasi-Akte auseinanderzusetzen und so, ändert das was für sie?
Ja, es tut ihr gut. Sie sagt, es tut ihr gut und es hilft ihr beim Verarbeiten. Also heute ist es so, dass so diese Auseinandersetzung mit der Zeit einen großen Teil in ihrem Leben einnimmt und sie sich sehr viel damit beschäftigt, sich ihren Ängsten stellt und auch immer wieder in diese Gefängnisse fährt. Also sie gibt da Führungen. Das war erst eine große Überwindung, da reinzugehen, aber sie merkt eben, dort zu sein und darüber zu sprechen, über diese Zeit, das hilft ihr. Und mit diesen Führungen will sie erinnern, aber auch mahnen. Und wir haben ja, am Anfang war ja die Frage so, ob der Preis für die Liebe zu hoch sein kann. Und also ich würde sagen, in diesem Fall war er in jedem Fall zu hoch, weil eben zwei Menschen aus Liebe zusammenleben wollten und dafür inhaftiert wurden. Aber wenn man sie fragt, ob sie das Risiko nochmal eingehen würde und das alles nochmal so machen würde, dann sagt sie, ja, würde sie alles wieder so machen. Das gehört jetzt zu ihrer Geschichte und das ist ihre Geschichte, die sie nicht missen will und die sie aber auch nicht loslässt.
Also ich habe einen Zwang, ich muss mir jeden Film über die DDR, über die Stasi, was über Schicksale, muss ich mir angucken. Ich lese unwahrscheinlich viel Bücher darüber. Ich weiß genau, es bekommt mir nicht. Ich habe dann Probleme, aber es ist wie ein Zwang, ich muss es tun.
Und von wegen alles für die Liebe, hat sie nicht gesagt, irgendwie in der Zeit, wo es dann mit Dietmar irgendwie nicht mehr so lief und die Trennung da war, dass sie zwischendurch mal gedacht hat, Mist, wegen dem Typen, den ich jetzt eigentlich gar nicht mehr bei mir haben will, den ganzen Quatsch?
Nein, hat sie nie gesagt. Sie hat gesagt, sie würde es wieder so machen. Es war es wert.
Danke, Nora, dass du bei uns warst und uns hier diese lange Geschichte mitgebracht hast.
Danke euch.
Nora Gohlke war das hier aus dem Plus-1-Team. Und wenn Sie sich, wie wir, gerne in Geschichten aus dem Leben vertiefen, der Plus-1-Podcast, der liefert jeden Freitag lange und kurze Geschichten fürs Wochenende. Sie finden uns eigentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen, natürlich auch auf deutschlandfunkkultur.de Plus-1. Und wenn Sie selber mal eine Geschichte haben, von der Sie denken, die sollten die mal erzählen, plus1@deutschlandradio.de ist unsere Mailadresse. Wir freuen uns immer über Post von Ihnen. Lydia, du bist noch zu Gast, du bist noch in der Leitung.
Ich bin da, die Teleskopstange, Gardinenstange hält.
Ist doch nicht zusammengebrochen, sehr schön.
Nein.
Lydia Möcklinghoff ist heute hier zu Gast, zugeschaltet aus Köln, unter der Gardinenstange. Du solltest ja da in deiner Wohnung nicht die letzten Wochen verbracht haben, wie du es aber doch getan hast. Du bist ja eigentlich sozusagen, solltest du ja in Brasilien sein und forschen als Tropenökologin.
Richtig.
Jetzt musstest du aber einfach deine Reise abbrechen. War das für dich so ein logischer, rationaler Schritt? Hast du gesagt, na klar, okay, los, ich fahre heim, oder hat das was viel mit dir gemacht?
Ja, also das war eine Reise, in der ich jetzt auch irgendwie schon seit Wochen im Amazonas hätte rumhampeln sollen. Also es war gar nicht im Zuge meiner Forschung im Pantanal, sondern so eine andere Expedition. Und die wurde dann abgebrochen, also tatsächlich von außen abgebrochen, hieß es dann, wir müssen alle nach Hause. Innerhalb von einem Tag, da entwickelte sich ja alles so irre schnell in dieser Zeit, Ende März, wurde klar, wenn ich jetzt ins Pantanal gehe,
dann werde ich da bleiben,
richtig. Und dann werde ich da relativ lange festkleben. Da sind dann Freunde von mir hier in Köln in die Bresche gesprungen und haben in der Nacht- und Nebelaktion mir einen der letzten bezahlbaren Flüge noch organisiert.
Und du kamst dann zurück nach Köln, viel früher als gedacht, hattest aber irgendwie keine Wohnung, die wirklich zur Verfügung stand, und bist dann erstmal zu deiner Schwester?
Ja.
Damals musste man noch nicht in Quarantäne.
Nee, damals gab es diese Quarantänepflicht, wenn man zurückreist, noch nicht. Mir war aber klar, dass ich natürlich gerade mit 300 Leuten in einem Flugzeug gesessen habe und dass es dementsprechend, dass die Gefahr besteht, dass ich mich angesteckt haben könnte. Von daher war ich bei meiner Schwester und meinem Schwager, weil mir nichts anderes übrig blieb. Meine neue Wohnung war noch nicht fertig. Habe aber darauf geachtet, dass ich da auf jeden Fall dann nicht unbedingt Kontakt mit anderen Leuten noch hatte. Und dann bin ich in meine neue Wohnung gezogen und gleichzeitig wurde meine Schwester positiv getestet. Das heißt, ich musste als Kontaktperson in Quarantäne und saß dann erstmal 2 Wochen in meiner neuen Wohnung ohne Möbel.
Und ich nehme an, deine Schwester ist okay?
Meine Schwester ist okay, bei der war es auch ganz undramatisch. Es war tatsächlich fast ausschließlich Geschmacks- und Geruchsverlust, interessanterweise.
Und du saßt dann in so einer halbfertigen Wohnung, in der wie viel genau schon funktionsfähig war?
Ja, nicht viel. Ich hatte Gott sei Dank, bevor ich nach Brasilien bin, hatte ich mir einen Kühlschrank gekauft. Das war natürlich entscheidend jetzt, wenn man 2 Wochen dann tatsächlich im Prinzip weggesperrt ist, dass man einen Kühlschrank hat. Aber viel mehr habe ich nicht gehabt. Ich habe mir dann natürlich irgendwie aus Pappkartons und so meine Möbel zurechtgebaut. Das ging schon alles. Also eine Matratze hatte ich auch. Das war alles in Ordnung. Und meine Freunde haben sich wirklich ganz, ganz liebevoll gekümmert und für mich eingekauft und mir aus dem italienischen Supermarkt Sachen gebracht, sodass dass dann ein bisschen Kurzurlaub mit dabei war.
Kurzurlaub, genau.
Richtig, genau, Stichwort Kurzurlaub. Und da merkt man dann aber auch, wie wichtig Freundschaft in solchen Fällen dann natürlich auch ist, weil dann ist man natürlich auch von seinen Freunden abhängig tatsächlich.
Ja, total. Mein Eindruck ist, es gibt gerade so zwei Extreme. Es gibt einerseits die Leute, die vielleicht mit viel Familie oder auf engem Raum mit einigen Leuten einige Wochen jetzt hinter sich haben und es war vielleicht am Ende ein bisschen zu viel. Und du bist jetzt jemand, den ich jetzt kenne, ohne Mitbewohner, MitbewohnerInnen, gerade alleine. Und das sind, glaube ich, Leute, da denke ich immer, oh Gott, wie sind die denn da durchgekommen? Also jetzt mal abseits von deiner Quarantäne und der halb eingerichteten Wohnung. Ist das nicht jetzt auch wirklich mit dieser Kontaktsperre wahnsinnig fad zwischendurch?
Also ich lasse mir nicht so schnell in die Suppe spucken. Ich bin Optimist und eigentlich immer positiv und ich finde in allem irgendwie eine Möglichkeit, es mir lustig zu machen. Aber hier ist es dann doch was anderes. Also jetzt zum Beispiel in Quarantäne, wenn dir deine Freunde dann Essen bringen und das vor die Tür stellen und du wartest wie so ein kleines Tierchen in seiner Höhle hinter der Tür, bis sie weg sind, um dann die Sachen in deine Höhle zu schleppen und dann siehst du sie vor dem Balkon rumlaufen und man unterhält sich vom Balkon runter, dann ist es was anderes. Also dann fällt es einem doch noch mehr auf, dass man von seinen Lieben schon ein Stück weit abgeschnitten ist. Und natürlich sind das dann auch Momente, wo man mal melancholisch wird oder wo man sich das doch sehr wünscht. Oder wo man sich einfach mal so eine dumme Rom-Com anguckt. So eine Romantikkomödie. Einfach
so als kleines
Pflaster, um
dann
ein Ventil zu finden. Ja, um irgendwie so ein Ventil zu finden. Also wenn man dann einfach so, wenn dieses Nähebedürfnis so groß wird. Also ich habe mir den ganzen Pullover nass geheult. Also da kam dann alles auf einmal raus. Irgend so ein Ventil braucht man dann wahrscheinlich doch.
Rumkommt, nehme ich gerne mit, falls ich mal einen, falls ich mal so ein Pflaster brauche.
Richtig, einfach mal so eine Sponzette.
Lydia.
Ja.
Das war es schon fast hier bei Plus Verrückt. Eins mit dir. Es war sehr nett, dich hier zu hören. Und
ja. War auch nett, dich zu hören.
Ich frage mich so ein bisschen am Ende von dem, du hast uns diese große Welt, dieses Brasilien-Sumpfgebiet, du unterwegs, die Pumas, die Ameisen, Bären. Ich frage mich, wie du das alles so verdaust, dass du jetzt dann auf einmal wieder in Köln sitzt. Aber du hast gesagt, du kriegst das immer hin, weil das einfach so unterschiedlich ist.
Genau, und weil das auch so schräg geendet hat in Brasilien, so plötzlich, kommt es mir tatsächlich so ein bisschen vor, wie so ein Traum, dass ich überhaupt da war. Und dann sehe ich manchmal an meinen Beinen noch die Narben von den Stichen von den Kriebelmücken und denke so, ja verrückt, ich war echt in Brasilien vor ein paar Wochen noch.
Und ich frage mich, und die Frage können wir hier leider nicht beantworten, was du uns alles nicht erzählt hast über die Abenteuer, die du da erlebst. Aber ich bin sicher, du brauchst doch vielleicht trotzdem so einen kleinen Ersatzthrill.
Was ich wirklich mache ist, seit die Quarantäne rum ist, gehe ich lange spazieren und auch sehr gerne lasse ich mich dabei einfach treiben. Also kürzlich habe ich mich im Nieler Hafen erstmal wild verlaufen und wusste gar nicht mehr, wo ich war. Und das gefiel mir sehr gut, weil diese Unwägsamkeiten sind ja das, was eben gerade in dieser Corona-Realität, wo alles geplant wird, fehlt. Also mir auch auf jeden Fall sehr fehlt.
Die Tropenökologin, Wissenschaftsjournalistin und wie war das Zirkuspferd? Lydia Möcklihoff war das auf jeden Fall. Danke, dass du heute Zeit für uns hattest.
Sehr gerne.
Oh, und das war's dann. Plus eins für heute. Okay. Schön, dass auch Sie bei uns waren. Schreiben Sie uns gerne und jederzeit, wenn Sie Gedanken oder Vorschläge zur letzten oder für die nächste Plus eins Sendung haben oder wenn Sie einfach mal so Ihre persönlichen Geschichten aus dieser Zeit erzählen möchten. In jedem Fall bleiben Sie stark und hoffentlich gesund. Wir freuen uns, Sie bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Die nächste Ausgabe dann mit meiner Kollegin Gesa Ufer. Mein Name ist Otz Strigger. Ich sage Tschüss. Machen Sie es gut.